Hallo und herzlich willkommen beim Sevencast. Mittlerweile Folge 61, Anfang Oktober. Ich darf heute mal wieder mit dem Jan aufnehmen. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Hallo Jan.
Hallo Jonas. Ja, in der Tat. Ich befinde mich heute im Homeoffice und musste tatsächlich erstmal das Setup wieder zusammensuchen, alles hier einstöpseln, weil das Mikrofon habe ich relativ lange nicht benötigt. Aber ich freue mich, das heute mal wieder entstauben zu durften? Ne, das ist irgendwie falsch. Ich habe es entstaubt und kann jetzt mit dir reden.
Sehr schön. Ja, wir sind ja zum Glück keine Experten für die deutsche Sprache.
War ich noch nie, werde ich auch nicht mehr.
Ja, das ist okay. Du kannst dich ja gut in Wort und Schrift verständigen, das reicht. Du hast gerade angesprochen, Homeoffice, genau. Wir sind also teilweise natürlich immer noch im Homeoffice, es wird aber weniger. Man sieht sich öfter mal, wir sehen uns nächste Woche mal. Das ist doch ganz nett. Wie geht's dir sonst?
Doch, ganz gut. Wie du schon sagst, also ich war diese Woche jetzt, wir nehmen am Freitag auf für die Zuhörer. Ich war, glaube ich, 3 Tage sogar im Büro, dieses Mal relativ viel im Büro zu tun gehabt und heute mal einen Tag Homeoffice und so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, so ein bisschen hybrid aktuell. Man kann ins Büro, wir sind ja auch alle geimpft. Man kann aber auch im Homeoffice sein, wenn man das möchte und keine wichtigen Termine hat. Und so hat sich das ergeben, dass ich an diesem Freitag nicht auf die A3 musste und mich in den Stau anstellen durfte, sondern zu Hause bleiben kann.
Das ist auch ganz schön. Du hast ja auch einen relativ weiten Weg immer, ne?
Ja, ähnlich wie Chris. Also es geht, ist jetzt nicht zu schlimm, aber wenn man das 1-2 Tage die Woche vermeiden kann, ist das natürlich super.
Klar. Also wenn du magst, können wir direkt ins erste Thema einsteigen, wenn wir sowieso schon beim Homeoffice sind. Das ist eine ganz gute Überleitung. Und zwar haben wir jetzt was, oder ist uns was untergekommen? Ich meine, das ist nichts Neues oder keine neue Information für uns, aber es gab jetzt eine Studie von einem Marktforschungsunternehmen zu IT-Sicherheitsbedrohungen im Homeoffice. Und da ist rausgekommen, dass die Corona-Pandemie durch diese Einführung von Homeoffice überall das IT-Sicherheitsniveau stark getroffen hat.
Ja, du hast schon angesprochen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Also, du hast es schon gesagt, das haben wir ja immer vermutet. Also wir haben ja, ich glaube, selbst ich habe schon in diversen Podcasts quasi mit dir darüber geredet, dass dieser schneller Wechsel auf Homeoffice total schwierig für die IT-Sicherheit ist. Und da ist ganz spannend, dass das jetzt in so einer Studie einfach mal schwarz auf weiß und ja, einfach wissenschaftlich aufbereitet worden ist und unsere Thesen der letzten Wochen und Monate quasi bestätigt worden sind.
Ja, genau. Es ist natürlich ein Sicherheitsrisiko, wenn plötzlich alle von zu Hause arbeiten. Du hast nicht mehr dieses eine zentrale Netz, was du absichern musst, sondern es ist natürlich dann überall verteilt. Das macht das Ganze viel, viel schwieriger. Weil du zu Hause halt nicht unbedingt das technische Sicherheitsniveau hast, was du in der Firma hast. Gerade wenn du selbst nicht aus dem Bereich der IT-Sicherheit kommst, ist dein Zuhause oder dein Heimnetz halt im Zweifel eher nicht so besonders gut abgesichert, weil man sich einfach damit nicht auseinandersetzt. Dann ist es deutlich einfacher für Angreifer, da reinzukommen. Und du hast halt für dein Heimnetz keine IT-Sicherheitsabteilung, die sich darum kümmern kann. Und du hast auch für dein Heimnetz, bestellst du dir auch keinen, oder beauftragst du auch keinen Pentest.
Selten,
genau. Und wenn man halt aus dem Bereich kommt, dann macht man das, dann ist man da natürlich ein bisschen sensibilisierter, wobei man dann auch, also, es gibt ja dieses Sprichwort, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Nur wenn man, ich sag mal, beruflich mit IT-Sicherheit arbeitet, heißt das auch nicht unbedingt, dass das eigene Homeoffice oder das eigene Heimnetzwerk top abgesichert ist. Aber man ist zumindest einigermaßen sensibilisiert und hat hoffentlich so ein paar Sachen gemacht. Also es gibt ja so ein paar grundlegende Sachen, wie, weiß ich nicht, wenn du einen Router hast, dass du ein ordentliches WLAN-Passwort, dass du deinen Router ordentlich einstellst, ordentliches WLAN-Passwort, Fernzugriff möglichst nicht zulassen, solche Sachen. Ne? Also da haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über verschiedene Aspekte des Ganzen. Aber das Grundproblem ist halt, dass ich zu Hause, das hat vielleicht auch einen psychologischen Grund, dass ich zu Hause mich so ein bisschen sicherer fühle vielleicht. Also und deswegen nicht ganz so aufmerksam bin, was sowas angeht. Aber es ist jetzt nur eine Spekulation von mir. Also es ist auf jeden Fall unsicherer und das ist natürlich so ein unangenehmer Nebeneffekt vom Homeoffice.
Aber es ist immer schwierig, sowas. Du hast ja schon unseren Bereich angesprochen. Wir haben auch schon häufig über dieses Bubble-Denken drüber nachgedacht. Also aus meiner Perspektive arbeite ich von zu Hause genauso sicher wie von der Arbeit. Aber das Ding ist halt, ich beschäftige mich 40 Stunden die Woche damit und habe den ganzen Quatsch studiert. Und also ich beschäftige mich ja quasi, seitdem ich im Berufsleben tätig bin oder studiert habe, mit IT-Sicherheit. Und für uns war es jetzt nicht das Problem, sichere VPN-Verbindungen für alle Mitarbeiter aufzubauen und dass jeder vernünftig von zu Hause arbeiten kann. Nur ich glaube, dass das halt wahnsinnig selten ist, weil wir das halt einfach, wir haben das Wissen und die Kenntnisse und die Erfahrung mit diesem System. Und fast jeder andere, der gar nicht die Zeit dafür haben kann, sich so viel mit der IT-Sicherheit zu beschäftigen und wo es dann heißt, hey, du musst nächsten Montag für die nächsten Monate im Homeoffice arbeiten, sieh zu, dass das sicher ist. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und das haben wir jetzt halt schwarz auf weiß durch die Studie gelernt oder jetzt bestätigt bekommen.
Ja, genau. Das ist, das ist richtig. Und es ist ja so, dass jetzt viele gemerkt haben, okay, für die Produktivität und das Arbeitsklima ist es gar nicht schlecht, ab und zu mal im Homeoffice zu sein. Oder auch überhaupt im Homeoffice zu arbeiten für manche Leute. Ist ja auch immer so ein bisschen abhängig von der Person. Das heißt natürlich, das Ganze bleibt so und das Problem bleibt auch. Jetzt kann man natürlich, jetzt ist der Vorteil, sage ich mal, wenn man jetzt sagt, okay, wir bleiben jetzt beim Homeoffice, jetzt kann man sozusagen, ja, ich sag mal, in Ruhe sich mit den Sicherheitsrisiken auseinandersetzen. Sollte man natürlich trotzdem zügig machen, aber es ist halt nicht so wie bei einem Ausbruch von der Pandemie, dass man jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, sagt, okay, nächsten Montag sind wir alle zu Hause. Auf unbestimmte Zeit. Also es ist auf jeden Fall ratsam, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. War schon lange ratsam, aber jetzt, wo es langsam ein bisschen, wo man sozusagen die Wahl wieder eher hat, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn man langfristig auf Homeoffice setzen möchte. Dass man da irgendwie das einigermaßen oder möglichst sicher umsetzt.
Ja. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu, weil wir heute mehrere kleinere Themen, deswegen dürfen wir jetzt nicht noch weitere 7 Minuten in die Studie verquatschen, sonst müssen die Zuhörer uns 2 Stunden lang ertragen. Also wir geben ja immer regelmäßig Tipps und unser Blogbeitrag und auch in unseren Lifehacking-Shows und Schulungen und so, da geben wir ja viele Tipps, wie man sich sowohl als Privatperson als auch als Mitarbeiter von einem größeren Unternehmen gut schützen kann. Und dieses ganze Wissen, was wir halt über Jahre in unserem Blog veröffentlicht haben und solche Geschichten, sind tatsächlich zu einem Buch zusammengeschrieben worden. Und das Buch ist aus der bekannten Für Dummies-Reihe. Also die Reihe kennt man ja, also kannte ich zumindest auch schon vorher. Das ist super geeignet für Einsteiger, also es fängt relativ niederschwellig an, sodass die Einstiegshürde der IT-Sicherheit des komplexen Themenbereichs halt sehr gering ist. Die Autoren sind Chris und Matteo. Und es sind ungefähr 150 Seiten. Und das Spannende ist, dieses Buch erscheint, wenn der Podcast rauskommt, morgen. Also der Podcast kommt ja an dem Dienstag raus. Und an dem Mittwoch ist das Buch, also der 6. Oktober erscheint das Buch in allen größeren Buchhandlungen und ist für 10 Euro erhältlich als gebundene Version.
Ja, genau. Das ist, wie du schon gesagt hast, das ist ein ganz guter Einstieg in das Thema. Also sind so ein paar Sachen, die halt irgendwie... irgendwie so grundlegende Infos und Tipps, die man sich ganz gut aufstellen kann persönlich. Wird jetzt nicht reichen als ein Handbuch für ein Unternehmen, um sich ordentlich aufzustellen, aber für Einzelpersonen ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Und 10 Euro sind da, glaube ich, auch ganz gut investiert. Ich habe es auch schon vorbestellt. Hast du es auch schon vorbestellt?
Ja, sowohl als, ich habe es als Kindle, da habe ich es sogar schon gelesen oder bin dabei. Und als gebundenes Buch kommt es halt erst am Mittwoch, aber habe ich auch schon vorbestellt. Geschenk für meine Freundin.
Ja. Ja, ich habe es auch schon. Ich habe es schon im Mai, glaube ich, bestellt. Also genau. Es ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Wir sind da auch schon, also ich glaube, wir sind dann, beziehungsweise Chris und Matteo sind da auch bei Amazon relativ weit oben in den Neuerscheinungen, was für Informatikbücher, glaube ich.
Ja.
Ja, also coole Sache. Ich bin gespannt, wie das so ankommt und ich bin auch gespannt, es zu lesen. Ich habe es ja, also den, klar weiß ich, worum es geht, aber das Buch selber habe ich ja noch nicht gelesen, weil ich habe es ja nicht geschrieben, sondern Chris und Matteo haben es geschrieben. Und genau, ich bin gespannt. Das wird sicher interessant werden. Genau, das war jetzt so ein bisschen Eigenwerbung natürlich. Wollen wir gleich bei der Eigenwerbung bleiben?
Ja, wenn wir schon einmal angefangen haben, ein bisschen Eigenwerbung zu machen, können wir dabei bleiben. Und zwar hat unser geschätzter Podcast-Kollege Moritz, der auch schon länger nicht mehr beim Podcast dabei war, wo ich das gerade erwähne.
Ja, schon sehr lange.
Bei dem sehr bekannten IT-Nachrichtenportal, IT-News für Profis von Golem, einen Workshop gehalten. Also Golem kennen ja viele, die zumindest in unserer Bubble unterwegs sind. Dort gibt's viele Beiträge rund um Technik generell, würde ich sagen, also IT, aber auch Autos und Science Fiction und all solche Geschichten. Es gibt Stellenportale und es gibt auch die Golem Akademie. Und in dieser Golem Akademie werden viele Kurse angeboten, die aktuell halt eigentlich alle online stattfinden, für Programmieren kennenlernen und viele verschiedene Sachen. Und es gibt jetzt auch, der wurde auch schon das erste Mal durchgeführt, den Kurs Pentest Fundamentals, Penetration Testing Fundamentals, virtueller 2-Tage-Workshop. Und der fand tatsächlich im letzten Monat statt.
Genau, vor 2 Wochen, glaube ich, ungefähr, ne?
Ja, ziemlich genau sogar, glaube ich.
Ja, richtig. Und der ist ganz gut angekommen und wird jetzt dann nochmal durchgeführt im Januar. Kann man sich dann Tickets holen bei golem.de. Die haben diese Akademie, beziehungsweise Golem-Karriere-Welt heißt das. Ist, glaube ich, spannend gewesen. Also auch das hatte ich leider keine Gelegenheit, mir das live anzugucken von Moritz. Aber ich habe die Inhalte gesehen und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und wenn man sich für das Thema interessiert und da so einen Einstieg haben will, also Thema Penetration Testing, Hacking, ist das ziemlich cool. Also das hat der Moritz richtig gut aufgestellt, finde ich, und richtig gut gemacht. Also es lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall.
Ja, also wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel Eigenwerbung machen, aber es ist wirklich gut angekommen.
Werbung für Moritz.
Ja, okay, dann ist okay. Also der Kurs wird halt jetzt noch ein zweites Mal angeboten. Ich meine, das spricht ja schon für sich, dass sowohl Golem da Interesse dran hat, als auch anscheinend die Teilnehmer und wir offensichtlich auch. Und man kann, also wenn man jetzt mal kurz auf das Feedback eingehen möchte, das Feedback war halt durchweg positiv, klar, aber es war darauf bezogen, dass es super praktisch ist. Also es ist nicht so, dass 2 Tage lang 8 Stunden PowerPoint-Folien durchgeklickt werden, sondern die vielleicht schon mal ein Live-Hacking von uns gesehen haben oder an einer Schulung teilgenommen haben. So ähnlich ist dieser Workshop auch. Also es ist sehr praktisch, viele echte Beispiele und man lernt immer ein bisschen was und muss das dann direkt auch in der Praxis anwenden. Und das sind nicht irgendwelche komplett fiktiven Beispiele, sondern es wird auch teilweise an echten CVEs, also bekannten Schwachstellen, das Wissen quasi getestet und so kriegt man einen guten Einstieg in das Penetration-Testing.
Genau, man ist da natürlich kein ausgebildeter Penetration-Tester nach 2 Tagen. Das ist eine Sache von sehr viel Übung. Aber wie gesagt, ist ein guter Einstieg. Und wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal reinschauen und sich vielleicht da anmelden. Eine Sache noch, das ist keine Werbung, sondern einfach nur eine interessante Sache. Wir sind auf der ITSA. Die ist jetzt wieder übernächste Woche. Obwohl, wenn der Podcast rauskommt, nächste Woche, ne? Ja, genau.
Wenn der Podcast rauskommt,
ist die ITSA nächste Woche. Also die große IT-Sicherheitsmesse oder Ausstellung in Nürnberg. Die findet dieses Jahr wieder in Präsenz statt. Was natürlich spannend wird, ist was für uns interessant ist, ist wie viel da los ist sozusagen. Also so eine Präsenzveranstaltung ist ja jetzt sozusagen wieder was Neues und das ist immer spannend. Ich war vor ein paar Wochen auf der Public IT Security auch mit Matteo zusammen und die war auch ein bisschen kleiner, also ein bisschen geschrumpft, weil es halt auch so ein bisschen unklar war, ne, wie viele Leute wirklich kommen und so. Aber man hat gemerkt, die Leute, die da waren, waren richtig ich sag mal, richtig heiß auf Präsenzveranstaltungen und wollten auch unbedingt miteinander sprechen, sozusagen. Also man hat gemerkt, es war viel leichter, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Es ist ja sowieso meistens auf so Kongressen nicht schwierig, aber das wird dadurch, dass es halt jetzt so lange sowas nicht stattgefunden hat, habe ich den Eindruck, es ist viel einfacher geworden, weil alle sehr gerne miteinander sprechen wollen.
Ja.
Ja, also es wird auf jeden Fall interessant, die ITSA. Wir sind auf der ITSA. Ein paar Live-Hackings haben wir auch auf der ITSA.
Ich glaube, jeden Tag sogar zwei. Also Dienstags, Mittwochs, Donnerstags stehen unter Vorbehalt aktuell. Es sind jeweils zwei Live-Hackings in unserem Kalender. Stand jetzt ist, dass Chris und Matteo vor Ort sind, aber ist natürlich immer alles unter Vorbehalt. Ich meine, die aktuelle Zeit ist relativ schnelllebig, sodass es immer mal passieren kann, dass der eine oder andere doch noch ausgetauscht wird. Aber wir sind auf jeden Fall präsent und werden auch viele Live-Hackings durchführen, sodass sich jeder einen Eindruck davon machen kann, wie Angreifer vorgehen.
Genau. Das war jetzt wieder ein bisschen Eigenwerbung, aber das macht nichts. Ja, also super Sache, ITSA. Freue mich drauf. Also vor allem freue ich mich drauf, dass es wieder stattfindet. Vielleicht nächstes Jahr wieder in größerer Aufstellung, wenn es gut läuft. Und ja, warst du schon mal auf der ITSA?
Ich war noch nie auf der ITSA. Tatsächlich noch nicht. Ja.
Ich nehme mich auch nicht. Es hat nämlich dann, wann war die letzte? Vor 2 Jahren, glaube ich.
Vor 2 Jahren, ja. Müsste.
Hat irgendwie nicht. Ja, das hat bei mir auch irgendwie nicht, hat irgendwie nicht gepasst. Weiß ich nicht mehr. Aber genau. Nächste Woche wieder, übernächste. Und das wird gut. So, jetzt haben wir ganz viele kleine Sachen besprochen, die so ein bisschen in Richtung Eigenwerbung gingen. Jetzt wollen wir mal wieder über ein von uns größtenteils unabhängiges Thema sprechen. Und zwar gab's jetzt eine erste Version oder die App ID Wallet, die von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde, wurde jetzt wieder offline genommen, weil es ein paar Sicherheitsprobleme gibt, beziehungsweise ein großes Sicherheitsproblem gibt. Ja, willst du das nochmal kurz umreißen?
Ja, ich versuche mal in das Thema einzuführen. Also ich weiß, dass ich damit letztes Mal auch Probleme hatte, den Namen auszusprechen von der Autorin dieser Sicherheitslücke, die Lilith. Ja, ich glaube, das wird auch deutsch ausgesprochen, Lilith Wittmann. Die kennt man vielleicht, wenn man auch wieder in unserer Bubble unterwegs ist, weil die ja diese Sicherheitslücke in der CDU-App, ich weiß gar nicht mehr, heißt die CDU-Connect-App oder so ähnlich, aufgedeckt hat, mit der Wahlkampf quasi gemacht wurde und dann hat sie diese Sicherheitslücke ganz ethisch korrekt der CDU gegenüber gemeldet und die CDU hat sie daraufhin halt ja eine Anzeige erstellt und das wurde so ein bisschen publik, weil das halt vor der Bundestagswahl alles stattgefunden hat. Es hat sich mittlerweile alles geklärt, aber dadurch ist diese Lilith Wittmann vor allen Dingen aus meiner Perspektive bekannt geworden. Also den Namen kenne ich auf jeden Fall größtenteils daher. Und die hat sich diese ID-Wallet einmal angeschaut und festgestellt, dass ein Man-in-the-Middle-Angriff ziemlich leicht durchgeführt werden kann. Beim Man-in-the-Middle-Angriff geht es ja darum, dass quasi der Angreifer zwischen den beiden Gesprächs- oder den zwei Kommunikationsteilnehmern steht und beide, also die Kommunikation sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ja, abgreifen kann, manipulieren kann und vielleicht auch eigene Nachrichten quasi einfügen kann. Und das ist bei dieser ID-Wallet ja, sehr kritisch, weil das halt eine App ist, mit der man sich gegenüber beispielsweise Hotels oder anderen Personen authentifizieren kann, indem man denen quasi einen QR-Code abscannt und sagt, ja, ich möchte, dass du meine Ausweisdateien lesen kannst oder einsehen kannst. Und dann kann halt die gegenüberliegende Seite den Ausweis einsehen mit dem Geburtsnamen, dem Geburtsort, der Nummer, die oben rechts steht und all diese sensiblen Sachen. Und mit dem Man-in-the-Middle-Angriff ist es halt möglich, ja, seinen eigenen QR-Code quasi dort rein zu manipulieren, sodass man sowohl von dem Kommunikationsteilnehmer A als auch Kommunikationsteilnehmer B die Personalausweiskopie im digitalen Sinne abgreifen kann.
Ja, genau. Das ist, ja, wie du schon gesagt hast, ist nur ein bisschen, ist halt schwierig, weil man im Prinzip relativ einfach dafür sorgen kann, dass, also ich kann als Angreifer dafür sorgen, je nach Szenario natürlich, aber es ist relativ einfach, dass ich mich dazwischen setze und mir derjenige, der seinen Ausweis zeigen möchte, mir den auch zeigt, ohne dass er das weiß. Und genau, und dass ich, wenn ich diese Daten habe, ist das natürlich für mich sehr interessant. Weil es das Spannende für Angreifer ist jetzt natürlich, das sind Daten, also ich habe einen Namen und so weiter, und diese Daten sind halt korrekt und ich weiß, dass sie korrekt sind. Also wenn ich Daten verkaufe im Internet oder im Darknet, dann ist es ja, oder kaufen will als Angreifer, dann ist es ja oft, habe ich oft das Problem, weiß ich denn, dass die Daten echt sind? Also wenn du jetzt einen Datensatz hast von einer Webseite, dann weißt du ja gar nicht, haben die Leute da wirklich ihre echten Namen angegeben zum Beispiel, überall, was zum Beispiel auch viele nicht machen aus diesem Grund, oder eigentlich nicht viele, sondern manche tun es halt nicht, ihre echten Namen überall angeben, wo es zu vermeiden ist. Und genau, und in dem Fall weiß ich halt ganz sicher, dass das echt ist, weil das ist ja verifiziert vom Bund sozusagen. Also da sind ja Daten, die sind von der Bundesdruckerei verifiziert, das heißt, die sind nachweisbar richtig. Und diese Daten bleiben halt auch nachweisbar richtig. Klar, Nachname kann sich ändern, wegen Heirat zum Beispiel, aber das sind ja Ausnahmefälle sozusagen, sind ja eher seltene Vorkommnisse. Und deswegen kann ich halt, ja, wie gesagt, nachweisbar korrekte Ausweisdaten, die sind ganz gut handelbar, sag ich mal, weil es natürlich, ja, wie gesagt, weil es halt echte Daten sind.
Ja, und wir haben natürlich eine technische Schwachstelle hier auch vorliegen, also dass man sich dazwischen klinken kann und dass beide Teilnehmer davon nichts merken, ist offensichtlich ein Fehler. Aber das Urproblem ist eigentlich eher struktureller Herkunft, denn du hast ja gerade schon quasi diesen analogen Weg angesprochen, beziehungsweise du hast angesprochen, warum so digitale Kopien so gefährlich sind. Ich meine, wenn du jetzt ein Polizist wärst und ich dir kurz meinen Ausweis zeige, müsstest du ja schon ein fotografisches Gedächtnis haben, um quasi wirklich meinen Ausweis in Anführungsstrichen gespeichert zu haben. Und das, also ich kenne dich jetzt gut genug, um zu wissen, dass du kein fotografisches Gedächtnis hast. Und wahrscheinlich haben das die wenigsten, die sich als Polizist ausgeben. Und das ist auch noch ein weiteres Problem, denn in einem analogen Sinne, wenn mich jemand fragt, also jemand mit Polizeiuniform, zeigen Sie mal bitte Ihren Ausweis, dann ist ja, also in die Situation kam ich jetzt noch nicht oft, aber dann frage ich ja erstmal, okay, zeigen Sie, verifizieren Sie sich doch erstmal, dass Sie ein Polizist sind. Zeigen Sie mir doch erstmal Ihren Polizeiausweis. Und danach zeige ich ihm meinen Ausweis. Und dieses, dass sich zuerst der den Ausweis einsehen möchte, ja, verifiziert und quasi seine Daten offenlegt, ist in dieser ID-Wallet gar nicht vorhanden. Also hier wird quasi gar nicht derjenige, der die Ausweisdaten einsehen möchte, dazu aufgefordert, sich selbst zu authentifizieren, beziehungsweise erst danach. Und das ist ja strukturell komplett falsch. Das ist ja komplett anders als in der analogen Welt. Und da hängt, also ich, da ist für mich schon mit der größte Fehler von dieser ID-Wallet, weil wenn das nicht andersherum ist oder ja, wie im analogen Sinne, kann die App ja gar nicht funktionieren.
Ja, ist richtig. Ja, genau. Das ist halt eine Umsetzung, ein Umsetzungsproblem. Also, wie du schon gesagt hast, ist halt echt ist ein blödes Wort, weil es ja auch echt, aber das persönliche analoge Vorgehen, was hier sozusagen übertragen werden soll ins Digitale, wurde halt jetzt unsauber übertragen. Also, weil, genau, hast ja gesagt, ich habe halt gar keine, wenn mir einer einen QR-Code hinlegt und sagt, hier, scan ihn mal und schick mir deine Ausweisdaten, dann weiß ich ja gar nicht, was passiert. Also ist das jetzt der richtige QR-Code? Wo kommt der her? Weil ich kann ja keinen QR-Code lesen. Genau, das ist halt das Problem, was irgendwie gelöst werden muss. Genau. Aber ja, das ist wie so oft. Es ist, also wir haben jetzt noch nicht, aber wir haben ja jetzt, die Wahlen sind jetzt vorbei, es gibt ja jetzt dann bald eine neue Bundesregierung. Ich bin gespannt, weil die Digitalisierung war ja jetzt nicht so das Riesenthema im Wahlkampf, weil halt, glaube ich, super schwierig greifbar für die meisten Wähler, deswegen nimmt man das lieber nicht in den Mund, das Thema als Wahlkämpfender. Ja, wir sind ja nicht, also wir sind ja kein politischer Podcast. Wir haben natürlich, ich habe natürlich mit Matteo in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, man darf gespannt sein, was jetzt digitalisierungsmäßig passiert. Was ja wahrscheinlich passiert, ist, dass so zumindest so ein bisschen die beiden nicht klassischen Parteien, also die Grünen und die FDP, so ein bisschen mehr das Ruder in die Hand nehmen können gerade, weil sie halt die sind, die am Ende entscheiden, wer regieren darf von den beiden Großen. Genau, also kann man natürlich hoffen, dass, also die FDP hatte relativ große Digitalisierungsvorhaben, da kann man hoffen, dass das so wenigstens so ein bisschen ins die Digitalisierung voranbringen wird in Deutschland. Ja, aber natürlich auf eine Art und Weise, die auch sicher ist und nicht so, jetzt machen wir mal schnell eine Ausweis-App. Oh, huch, haben wir aus Versehen einen Fehler gemacht. Das kann passieren das passiert dauernd, ne, klar. Also wir haben das ja ganz oft, oder das passiert ja ganz oft. Es gibt ein Programm, eine App und da gibt's einen Fehler. Das ist, passiert halt. Fehler sind menschlich, das passiert. Aber gerade solche Sachen, womit ich mich ausweisen will, soll. Ähnliches Thema ist ja auch das mit dem E-Rezept. Das soll ja auch, ich glaube, zum Jahreswechsel soll das kommen. Also ab 1.1. soll es ein E-Rezept geben. Da wurde jetzt auch die Testphase nochmal verlängert. Habe ich gerade gelesen. Und ja, das ist halt auch so eine Sache. Also das ist halt auch wichtig, dass das ordentlich abgesichert ist. Nicht, dass nachher irgendwelche Angreifer meine E-Rezepte abgreifen können, sozusagen. Also dass die Übertragung muss sicher ablaufen.
Ja, also ich finde die Perspektive, die du gerade zum Schluss eröffnet hast, finde ich ganz interessant. Also Fehler passieren halt. Und wir müssen, also die neue Regierung, da wäre natürlich irgendwie schön, wenn wir das schaffen, so ein bisschen die IT-Sicherheit oder ja generell die Digitalisierung voranzutreiben und vielleicht das Bewusstsein dafür zu stärken. Denn ich finde fast am schockierendsten von diesem ganzen Artikel, den die Lilith Wittmann da veröffentlicht hat, wieder mal, dass die Reaktion der Hersteller. Also ich meine, wir machen alle Fehler. Es gibt ja verschiedene Codexe, wie viele Fehler in Zeilen Code vorhanden sind. Es ist überall sind Fehler drin und wahrscheinlich auch viele Sicherheitsfehler. Und das ist ja auch, natürlich teilweise ist es gravierend, aber an sich ist es ja nicht schlimm, Fehler zu machen. Also ich meine, wir wachsen ja alle eigentlich hier mit einer Fehlerkultur auf, dass es nicht schlimm ist, sondern man soll aus den Fehlern lernen und gut ist. So, und die Lilith Wildmann, natürlich berufe ich mich jetzt hier auf ihre eigene Aussage. Man kennt die andere Seite nicht, aber ich gebe jetzt einfach mal das wieder, was sie sagt und vertraue ihr in dem Sinne jetzt erstmal. Und sie sagt halt, sie hat sich an den Kodex gehalten, sie hat eine Sicherheitslücke gefunden, die gemeldet und das noch nicht veröffentlicht, genau wie bei der CDU-App. So, aber ich zitiere jetzt, sie sagt, nach diversen Einschüchterungsversuchen in unserem Umfeld durch die Esatus AG, die hinter einer GmbH steckt, die das entwickelt hat, und dem Bundeskanzleramt, hat sie jetzt nicht mehr so die Motivation, daran weiterzuarbeiten und gemeinsam eine Lösung zu finden. Also sie entdeckt eine Sicherheitslücke, meldet die und sagt, hey, hier ist ein Fehler drin, sollen wir das nicht irgendwie zusammen beheben, damit die App sicher ist und wir die gut verwenden können. Das ist ja nur produktiv. Und scheinbar möchte die andere Seite sie aber einschüchtern und sagen, ja, du hast gehackt, wir klagen dich von mir aus vielleicht an oder wie auch immer die Einschüchterungsversuche aussahen. Ich finde das so schlimm. Hierfür müssten wir irgendwie es schaffen, ein Bewusstsein bei den ganzen Unternehmen und Regierungen zu schaffen, dass sowas doch total geil ist. Also was kann dir Besseres passieren, als dass jemand freiwillig dir einen Fehler meldet und dir sogar noch helfen möchte, diesen Fehler zu verbessern?
Ja, dazu habe ich tatsächlich vor einer Woche oder vor ein paar Tagen auch was gelesen, nämlich auch von Lilith Wittmann, ein Interview mit ihr, ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, wo ich das gelesen habe, sorry, aber ich habe es gelesen und da hat sie nämlich auch darüber gesprochen, dass sie, also nicht nur sie, sondern jeder, der das macht, also der im Prinzip genau nach Sicherheitslücken sucht, auf eigene Faust, sich potenziell je nach ich sag mal, digitaler Kompetenz der Staatsanwaltschaft straffällig macht. Also sie hatte jetzt sozusagen das Glück, dass als die CDU sie angeklagt hat, wurde das Verfahren eingestellt, weil sie halt nicht gehackt hat, nach allen Ansicht der Staatsanwaltschaft. Allerdings würde ich jetzt mal behaupten, dass die meisten Staatsanwälte und Staatsanwaltschaften das nicht so richtig wissen, was das, also der, das Problem ist auch, dieser Hacker-Paragraph ist halt auch so ein bisschen schwammig. Also das ist, abgesehen davon, dass halt so ein Juristendeutsch ist und das halt, wenn du das liest, denkst du so, hä? komische Wörter irgendwie, die da benutzt werden für Passwörter und so. Aber es ist so ein bisschen schwammig und so ein bisschen davon abhängig, ob du jetzt Glück oder Pech hast. Ich meine, ob du jetzt sozusagen die Staatsanwaltschaft dich weiter verfolgt als Straftäter oder halt nicht. Also das ist vielleicht, genau. Es müsste kulturell irgendwie so ein bisschen was passieren wahrscheinlich bei uns und vielleicht auch juristisch, dass diese Responsible Disclosure, das Wort war mir gerade nicht eingefallen, deswegen bin ich da so drum rumgetanzt, dass die Responsible Disclosure normal ist und in Ordnung ist. Also, dass man keine Angst haben muss, wenn man dem Falschen ans Bein pinkelt, sozusagen, mit Responsible Disclosure, dass man dann angeklagt wird. Das ist halt ein Riesenproblem, ne? Weil durch so Leute, die das halt machen, also auf eigene Faust, aus Interesse einfach sich Apps angucken, das ist halt eine super Sache, ne? Das ist so ein richtiges, ist halt im Prinzip gemeinwohldienend und sollte halt nicht mit der Angst vor Strafverfolgung verbunden sein.
Das ist ja komplett kontraproduktiv. Es gibt Leute, die helfen dir freiwillig mit ihrem Wissen, was man vielleicht nicht in den eigenen Reihen hat, und hilft sogar also scheinbar noch mit daran, Lösungen zu erarbeiten. Und ich meine, an Lilith Wittmanns Stelle hätte ich so langsam gar keinen Bock mehr, nach Sicherheitslücken zu suchen oder die zu melden. Du hast ja nur noch Angst.
Naja, klar.
Das ist schwierig. Also da muss was passieren. Also, definitiv. Das wird der IT-Sicherheit generell komplett helfen. Das ist ja auch der Riesenvorteil von Open Source. Open Source, da stürzt sich jeder drauf.
Ist ein ähnliches Phänomen. Du hast halt Leute, die machen das gerne freiwillig. Und auf der anderen Seite hast du die Leute oder die Unternehmen, die eher so Angst davor haben, dass ihre Geschäftsgeheimnisse und ihr Ruf irgendwie Schaden nehmen. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen veraltet und das sollte man vielleicht, ja. Das ist ja auch, also das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema eigentlich, aber ein ähnliches Problem was ist ja das mit den Impfstoffen und der Patentierung. Also da hast du auf der einen Seite die Leute, die sagen, ey, wir müssen die Patente offenstellen, weil dann können wir viel mehr Impfstoff herstellen. Und auf der anderen Seite hast du die Firmen, die sagen, nö, wir verdienen ja damit Kohle, wir wollen die Patente behalten. Und das ist dann auch so ein, also ist ein ähnliches Problem, ne? Du hast halt, ja. Es ist so dieses individuelle Profit ausgelegte oder ausgerichtete Denken und auf der anderen Seite halt so ein bisschen diese oder so ein bisschen oder nicht so ein bisschen, sondern eher die das Gemeinwohl im Auge. Ja, ist genau. Also in unserem Fall der IT-Sicherheit ist es ja bis jetzt immer eine gute Idee gewesen, offen zu sein und zu sagen, ey, danke für dieses, für den Hinweis und vor allem halt auch, genau. Ja, wir machen, glaube ich, ganz viel Werbung für Open Source im Prinzip, ne? Ich glaube, wir sprechen dauernd drüber, wie gut das ist. Aber will ich auch nicht müde. Also ich finde es halt einfach eine gute Sache und
aber ich glaube, durch solche Beispiele wird das halt auch greifbar. Also ich meine, uns hören ja bestimmt auch viele Leute zu, die jetzt mit der IT-Sicherheit kaum was zu tun haben oder zumindest wenig Berührungspunkte und vielleicht Open Source vorher nicht so bewusst war. Aber durch solche Beispiele wird das ja total offensichtlich. Also ich meine,
das ist ja auch nicht nur IT-Sicherheit, sondern auch sowas wie jetzt, also da hat wahrscheinlich einfach keiner drüber nachgedacht. Man hat gedacht, okay, wir machen hier ein technisch sicheres System, klasse, können wir auf die Schulter klopfen. Aber die Umsetzung oder wie es dann in der Realität passiert, man kommt halt nicht immer auf alles. Und deswegen ist es gut, wenn einer von außen sagt, ey, oder sich das anguckt und sagt, hier ist ein kleiner Denkfehler, kann passieren.
Ja, voll. Das stimmt.
Ja, aber bevor wir jetzt wieder in eine Tirade Richtung Open Source und Responsible Disclosure abdriften, also sind wir schon, aber vielleicht hören wir damit jetzt auf. Und dann habe ich eine ganz kurze Abschlussfrage für dich. Wir haben heute zwei, wir haben jeder eine mitgebracht. Und meine Frage an dich ist, also eigentlich kenne ich die Antwort, aber ich möchte gerne drüber sprechen. Meine Frage an dich ist, hast du die Neuauflage von Diablo 2 gespielt?
Ja.
Also Diablo 2 Resurrected.
Genau. Ja.
Ja, genau, die Antwort kannte ich schon.
Weil ich das aber mit dir gespielt habe.
Weil wir das nicht zusammen gespielt haben. Wir haben das alle gespielt bei der OSM. Glaube ich, ja. Ja. Und aber die Frage, die ich auch habe, ist, hast du das jetzt zum ersten Mal gespielt oder hast du das früher auch schon mal gespielt?
Ich bin zu jung für Diablo 2. Also ja, ich habe meine Diablo-Zeiten gingen mit Diablo 3 los und ich musste leider auch, was heißt leider, ich musste feststellen, dass Diablo 3 vom Prinzip her doch ein bisschen anders ist als Diablo 2. Also du hast bei Diablo 3 diesen Abenteuer, das ist jetzt schon richtig nerdy, aber du hast diesen Abenteuermodus, wo du dich quasi ziemlich schnell durch die Akte spielen kannst und bei Diablo 3 ist das Spielprinzip ja einfach, von Jahr zu Jahr machst du halt einfach ungefähr 100% mehr Damage durch irgendwelche neuen Items. Das heißt, Diablo 3 sagt nicht, okay, wir versuchen das Spiel immer noch so zu balancen, dass einfach ein Gegner immer 100 Leben hat so oder so, sondern Diablo 3 sagt halt, okay, wir machen immer krassere Waffen, immer krassere Gegenstände und dann haben die Monster halt 2 Billionen Leben. So. Und das Spielprinzip fand ich immer ganz witzig, wenn ich durch die Gegend renne und dann da aufplöppt, dass ich 137 Milliarden Damage mache, finde ich lustig. Und das ist bei Diablo 2 halt anders.
Ja. Ja gut, da hast du halt nicht diese Saisongeschichte, ne? Aber vielleicht machen sie das wieder. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das nochmal ein bisschen weiterentwickeln. Jetzt, ich weiß nicht, wie das angekommen ist insgesamt. Mir hat es Spaß gemacht. Aber das ist natürlich auch, solche Neuauflagen sind immer so ein bisschen, ist natürlich auch ein großer Nostalgiefaktor für viele. Und du hast ja sicher auch gemerkt, also es ging sogar mir so, obwohl ich das früher gespielt habe, man rennt viel hinterher, wenn man mit manchen Leuten spielt. Mhm. Also, du hast Leute, die haben das früher sehr, sehr viel gespielt und kennen das Spiel komplett auswendig. Und also, ich habe früher schon die Story nicht verstanden von dem Spiel. Weil ich da auch schon mit Leuten gespielt habe, die das schon besser konnten als ich. Und ich immer nur hinterhergelaufen bin. Und so war es halt dann auch bei uns. Also, ich glaube, einer ist immer vorgerannt und hat gesagt, hier müssen wir hin, hier müssen wir hin. Und wir anderen sind einfach hinterhergelaufen und haben ein bisschen gezaubert und ja, aber es hat Spaß gemacht.
Ja, Diablo ist halt ein super Spiel als Team, ne? Also ich meine, wenn du da so 5, 6, 7 Leute bist und selbst wenn manche das vorher noch nicht kannten, dann ist es halt schon ganz lustig, weil du Skillpunkte verteilen kannst und irgendeinen Barbaren spielst oder so. War lustig. War eine erfolgreiche LAN-Party.
Ja, genau. Sehr gut. Und du hast auch noch eine Frage, ne?
Ich habe auch noch eine Frage, damit wir auch die 40 Minuten knacken. Ich habe mein Studium ja auch erst in diesem Jahr fertig bekommen. Das heißt, ich habe auch noch zu Corona-Bedingungen relativ lange studiert. Du studierst auch noch unter Corona-Bedingungen, also beziehungsweise hast da Erfahrungen mit. Und da habe ich die Frage, was ist denn so dein größter Pluspunkt, der sich für dich für Homeschooling herausgestellt hat? Und was ist der größte Negativpunkt? Also wo denkst du, boah, das würde ich gerne immer behalten. Das ist so cool durch Homeschooling und das ist total kacke durch Homeschooling.
Also was gut ist, ist die Möglichkeit, Vorlesungen von entfernt wahrzunehmen, am besten sogar noch aufgenommen, weil das die Flexibilität halt stark erhöht. Weil gerade so eine Vorlesung ist ja eher so eine Veranstaltung zum Zuhören. Und da bietet sich aus meiner Sicht dieser hybride Ansatz ganz gut an, dass man sagt, es kommt natürlich auf die Vorlesung an oder auf die Art der Vorlesung, aber was ich halt gut finde, ist, wenn man sagen kann, okay, wenn ich hingehe, kann ich natürlich, es ist ja persönlich abhängig, aber wenn ich hingehe, kann ich vielleicht besser aufpassen, aber ich habe halt die Möglichkeit, mir das auch später anzugucken oder später nochmal anzugucken, das wäre natürlich auch eine gute Sache. Ja, und je nachdem, was man für einen Weg zur Uni hat und so, ist es vielleicht auch ganz nett, wenn man mal, weiß ich nicht, an einem Tag eine Vorlesung nur hat, wenn man dann nicht zur Uni rennen muss dafür. Genau, das ist so der Vorteil, finde ich, die Flexibilität, die sich dadurch ein bisschen erhöht. Ein ganz großer Nachteil ist aber auch die Kommunikation untereinander, also ich hatte jetzt im letzten Semester teilweise Kommilitonen, mit denen habe ich irgendwie zusammengearbeitet. Ich weiß überhaupt nicht, wie die aussehen. Ich weiß, wie die klingen, weil ich mit denen irgendwie gesprochen habe. Aber ich würde die auf der Straße nicht erkennen. Und das ist irgendwie komisch. Ganz, ganz komisch. Weil man sich halt nicht sieht und viele haben auch keinen Bock, ihre Kamera anzumachen. Das ist, also du kannst, man will ja auch keinen zwingen. Ja, es ist. Ja, also das ist so das, was ich am den größten Nachteil finde. Das ist aber natürlich, liegt ja natürlich da auch daran, dass dieses ganze digitale Lehre so erzwungen war. Also genau wie mit dem Homeoffice war das jetzt von jetzt auf gleich schnell alles digital und gleichzeitig kannst du dich ja auch nicht außerhalb der Uni mit Leuten treffen, weil ja alles zu ist. Oder du willst dich nicht treffen, weil gerade eine Pandemie umgeht. Genau, also das ist so das, der Nachteil, dass du halt Leute nicht siehst und ein ganz anderes soziales Erlebnis, sage ich mal. Also es ist, glaube ich, vor allem ein Problem für Studienanfänger, weil du ja dieses ganze, also das wird natürlich irgendwie, da machen sich natürlich so die Studenten, also die wie heißen sie denn? Die Fachschaften und so weiter, also die ganzen Studenteneinrichtungen, die machen sich natürlich Gedanken, wie kann man das digital irgendwie abbilden, aber so richtig ersetzen kannst du halt so eine Ersti-Party oder so ein Ersti-Treffen oder sowas kannst du halt nicht digital komplett ersetzen. Du kannst es einigermaßen natürlich zum Teil kannst du es ersetzen, aber so ein richtiges Treffen persönlich geht halt nicht. Also das ist leider so.
Ja, finde ich ganz spannend. Also ich verstehe deine Punkte, die sehe ich auch ähnlich. Also würde ich auch auf jeden Fall so Pro und Contra einlisten, wären auch in meiner Top 3. Aber ich habe tatsächlich, was für mich das Negativste und das Positivste war, würde ich tatsächlich beide anders wählen. Also ich fand extrem positiv, dass ich hatte zwei Fächer, bei denen das so war. In denen hat der Professor die Vorlesung, die er sonst gehalten hätte, einfach als Video aufgezeichnet und online gestellt. Und hat dann quasi in den ersten 2-3 Wochen halt immer so eine Frage-Antwort-Session gemacht. Wenn man halt Fragen zu dem Inhalt hatte, konnte man quasi sich zu einem Zoom-Meeting treffen und die Fragen klären. Und danach gingen so Übungsaufgaben los und so, wo man Bonuspunkte sammeln konnte. Aber das Spannende dadurch ist, dass einfach die ganzen Materialien in Form von so einem Video schon bereitgestellt wurden, dass man komplett in seinem eigenen Tempo lernen konnte. Also ich kannte Leute, die haben sich das in anderthalbfacher Geschwindigkeit angehört, weil die sich so besser konzentrieren konnten. So, aber ich habe mir beispielsweise manche Vorlesungen zu den Kapiteln, die ich nicht so gut verstanden habe, einfach 2-3 Mal angehört. Und die Chance hast du ja einfach gar nicht, wenn du vor Ort bist. Wenn du vor Ort bist, montags morgens und warum schlecht geschlafen hast oder so und nicht auf der Höhe bist und dann 1,5 Stunden irgendwie was über, keine Ahnung, Public Key Infrastruktur hörst und du das nicht dein Thema ist, dann musst du zu Hause super viel nachbereiten. Und ich konnte einfach zu Zeiten, zu denen ich möchte, mir die Vorlesung nochmal angucken und nochmal, wenn ich es nicht verstanden habe. Das fand ich ja super, super angenehm.
Genau, aber es ist ja im Prinzip genau.
Also Flexibilität so ein bisschen, ne?
Genau, das ist ja genau das, was ich meine im Prinzip. Oder Teil von dem, also dass du halt super flexibel bist in deiner
Lernart.
Gerade vor allem, wenn man halt nebenbei arbeitet, du kannst halt die Arbeit nicht, also klar, in der optimalen oder in der perfekten Welt sagt man, das Studium ist das, was du primär machst, deswegen musst du deine Arbeit nach dem Studium richten, ist bedingt umsetzbar, sage ich mal. Deswegen ist es natürlich schön, wenn eine der beiden Sachen, also das, wenn beides sozusagen flexibler ist, dann kannst du das halt viel besser vereinen.
Ja, wir sind halt im Dienstleister, ne? Ich meine, bei Over7 warten wir ja eigentlich nur auf Aufträge von Kunden. Wir sind ja als Dienstleistungsunternehmen tätig. Das heißt, die Flexibilität ist halt nur dann gegeben, wenn nicht zu viele Aufträge quasi vorhanden sind. Aber ich meine, wenn viele Aufträge reinkommen, dann ist die Flexibilität halt eingeschränkt. Und durch diese Corona-Pandemie, ja, das, wenn ich drüber rede, merke ich, dass es doch relativ gut deinen Punkt trifft. Die Flexibilität ist halt enorm groß geworden. Und das ist super angenehm. Negativ fand ich, das ist auch ein Thema, wo du drüber reden kannst, das weiß ich nämlich, ich finde Open-Book-Klausuren oder so Klausuren, wo ich zu Hause sitze und googeln darf, katastrophal. Also ich hatte Klausuren, die waren viel zu leicht. So, ich meine, da hast du eine gute Note geschrieben, ist jetzt aus dieser Perspektive nicht so schlimm, aber es gab auch Klausuren, die nicht machbar waren aus meiner Perspektive, obwohl ich viel gelernt habe. Aber das ist als Professor fast unmöglich gewesen, eine Klausur zu stellen, die ein gutes Schwierigkeitsniveau hat, wo nicht entweder alle eine 1 schreiben oder alle durchfallen, wo man das Internet benutzen darf. Und das fand ich beim Klausurschreiben total schlimm.
Ja, weil ich glaube, das größte Problem ist halt die Umstellung an der Stelle für die Leute, also die Dozenten und Professoren, die Klausur stellen, weil kann ich auch super nachvollziehen, weil du bist halt dran gewöhnt. Also ganz oft ist es ja auch so, es gibt so ein paar Aufgabentypen und die werden jedes Semester oder jedes Jahr aufgewärmt und so ein bisschen angepasst. Und das ist ja auch okay, weil es sind ja immer die gleichen Probleme und ähnliche Probleme, die man sozusagen lösen muss. Und das Problem an so einer Open Book Klausur ist natürlich, das kannst du dann nicht machen, weil dann gucke ich Lösungen letztes Jahr und dann habe ich die kompletten Lösungen Ne? Ja, und dann schießt man natürlich als Klausursteller relativ schnell übers Ziel hinaus, weil man natürlich selber auch nicht in dem Mindset des Studenten ist, für den das alles neu und weiß ich nicht, für den manche Lerninhalte böhmische Dörfer sind, der keine Ahnung hat oder noch nicht so richtig drin ist im Thema. Und dann musst du halt als Experte, also da sag ich mal zum Beispiel, theoretische Informatik ist so ein klassisches Beispiel, was mich da beschäftigt. Der Professor ist ein theoretischer Informatiker, der weiß das alles. Für den ist das Pipifax, so eine Turing-Maschine oder sowas. Oder eine Turing-Maschine, die eine andere Turing-Maschine simuliert oder so ein Zeug. Ist für den Kinderkram. Dann kommt aber so ein Student und versteht das einfach nicht oder ist halt, hat er echt Schwierigkeiten, dahinter zu stehen, zu steigen, und dann sind die Aufgaben halt knallhart teilweise. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist, kann ich nachvollziehen, ist wirklich ein Problem, ja. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht gerade, aber das ist wirklich...
Ich finde, das ist auch zum Schreiben ein bisschen schwierig. Mir ist gerade ein ganz gutes Beispiel eingefallen, was du bestimmt auch kennst. Man hat ja in der 7. Klasse oder so Taschenrechner bekommen. So.
Ja.
Und wenn du in der 6. Klasse eine Mathearbeit geschrieben hast und du hast bei irgendeiner komplexen Aufgabe 22 rausgehabt, dann wusstest du, ey, die Chance, dass 22 richtig ist, ist gut. So, nächstes Jahr hast du einen Taschenrechner und da waren 33 Nachkommastellen. So, kann ja richtig sein. So, und auf einmal durch diese Open Book Klausur weißt du bei gar keiner Aufgabe mehr, also dieses Gefühl, ob deine Antwort jetzt richtig ist oder ob du die Frage dem zufriedenstellend beantwortest, weil du darfst ja das ganze Internet benutzen, dieses Gefühl ist komplett weg. Und das finde ich wahnsinnig unangenehm bei so einer Prüfungsphase quasi.
Ja, ich meine ganz, also so ein bisschen Open Book ist es zumindest bei mir eigentlich fast immer gewesen, weil man sich halt selber ein Skript im Sinne von so einen Skriptzettel im Prinzip immer mitnehmen konnte. Aber der ist halt beschränkt gewesen auf irgendwie eine oder je nach Fach eine oder zwei DIN A4 Seiten. Und genau, das ist halt, ja, dann, und dadurch, dass du sowas erstellst, beschäftigst du dich natürlich auch und hast halt einen deutlich beschränkteren Horizont. Also wie du sagst, das ganze Internet ist halt ein Riesending, ne? Also
da
findet man sehr viel.
Und die Chance, dass du irgendwo eine Webseite findest oder eine Quelle findest, die das Problem oder die Antwort darauf besser beschreibt, ist ja ziemlich hoch. Und dann weiß man quasi nie, reicht das jetzt, was ich da hingeschrieben habe oder halt nicht. Deswegen, das fand ich so ein bisschen schwierig, aber das ist auch kein Vorwurf an irgendwelche Professoren oder so. Ich glaube, das ist einfach für beide Seiten super, super unangenehm gewesen. Und die Prüfungsphase in den letzten 2, 3 Semestern, da mussten alle Beteiligten viel auf sich nehmen. Und ich hoffe, dass das jetzt mit dem aktuell startenden Wintersemester ein bisschen angenehmer wird für die Prüflinge, die dann irgendwie im Februar oder so die ersten Klausuren schreiben.
Jo, auf jeden Fall. Sehr gut, Jan, jetzt haben wir ganz schön lange gequatscht. Ich freue mich. Danke, dass du teilgenommen hast an diesem Sevencast. Vielleicht sind wir im November wieder da zusammen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit bis dahin. Wir sehen uns ja dann auch mal. Und ja, allen Zuschauern natürlich wünsche ich auch eine schöne Woche und eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal. Und ja, bis dann.
Ja, danke Jonas für die Moderation und die Vorbereitung der spannenden Themen. Ich wünsche dir natürlich auch einen schönen Monat. Wir sehen uns aber wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche. Also wünsche ich dir bis dahin eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende. Genieß das Oktoberfest, welches vielleicht ansteht, und die ganzen Zuhörer zu Hause auch. Und bis bald.
Bis dann, ciao.
Ciao.